Gartenradio. Mitten im Grünen.
Es geht wieder los mit dem Gärtnern im Freien. Auch wenn die eine oder andere Pflanze noch Schutz braucht vor der wankelmütigen Natur. Und deshalb stehen in vielen Gärten Gewächshäuser aus Glas oder aus Folie. Sogar auf Balkonen sieht man kleinere Versionen davon. Und wir gucken in dieser Folge mal, was bringt denn eigentlich so ein Gewächshaus? Es heißt ja, mit einem Gewächshaus, da beginnt das Gartenjahr früher und es dauert länger und die Ernten sind besser. Und außerdem lassen sich im Gewächshaus auch exotischere Arten anbauen. Und wir wollen mal klären, was muss ich denn tun, damit das auch klappt? Und ihre Erfahrungen teilt mit uns Dagmar Hauke, Gärtnermeisterin in der Alexianerklostergärtnerei in Köln. Hallo Dagmar.
Hallo.
Du hast hier in der Alexianerklostergärtnerei beruflich mit Gewächshäusern zu tun und hattest das auch lange im eigenen Garten. Aber du hast dein privates Gewächshaus abgeschafft. Warum?
Naja, ich hatte das damals in einem Kleingarten, wo ich immer hinfahren musste und mir war das zu viel Aufwand. Ich musste zum Wässern hin, ich musste zum Lüften hin und der Ertrag, der brachte jetzt nicht so die gewünschte Höhe, die ich mir so erhofft hatte. Und dann habe ich es mit überdachten Sachen probiert und die sind mit dem Sturm zweimal weggeflogen. Ich gehe doch eher dahin, dass ich vorziehe. Man kann auf der Fensterbank ganz viel vorziehen oder man kauft vorgezogene Pflanzen. Und das, was ins Freiland gesät werden kann, das sehe ich selber. Und drinnen überwinter ich meine Zimmerpflanzen, die es unbedingt brauchen. Manche Zitronenarten kommen bei mir immer wieder ins Gartenhäuschen. Noch habe ich die Energie, dass ich das immer rein rausräume. Gewächshaus war jetzt nicht meine Lösung. Also war es mal 10 Jahre lang, aber das war es dann auch erstmal.
Okay, dann würde ich sagen, dann legen wir jetzt erstmal los mit dem Gärtnern im Gewächshaus. Und da steht in der Regel als erstes auf dem Programm Aufräumen. Warum?
Man kann ja das Gewächshaus auch zum Überwintern von Pflanzen nehmen, die es nicht so kalt mögen oder mit den Spätfrösten auch Probleme haben. Die muss man eigentlich den ganzen Winter über immer so ein bisschen im Blick behalten, weil wenn die Temperaturen über 0 Grad sind, dann kriegt man schon mal gerne Blattläuse. Das ist so ähnlich wie auf der Fensterbank. Wenn es zu warm wird und die Pflanzen zu dicht stehen, dann hat man eben mit Schädlingen schon mal zu tun. Dann ist die schwüle Luft, also das Feuchte im Gewächshaus. Manchmal vergisst man zu lüften oder es ist einfach dunstig über den Herbst, in den Winter rein. Dann könnte es sein, dass es fault. Also ganz viele Pflanzen kriegen gerne Botrytis. Wir haben hier eine überwinterte Zitronenblatt. Das mag keinen Frost, aber wenn man das nicht regelmäßig ausputzt und aufpasst, dass es nicht zu feucht wird, dann fault es einem halt weg.
Da sieht man richtig graue Blätter, die voller Schimmel sind.
Genau, die müssen regelmäßig ausgezupft werden. Und vor allen Dingen, wenn es sich einmal etabliert hat, dann können nämlich andere Pflanzen auch noch angesteckt werden. Das wäre besonders schlimm, wenn man dann die noch drinstehen hat im März und schon anfängt, Sachen auszusehen. Dann könnte sich das quasi direkt fortsetzen.
Aber wenn ich jetzt mal nur einmal kurz bei diesem Zitronenblatt bleibe, das ist dieses mit den ganz weichen Blättern, kann ich die noch retten? Also wenn ich jetzt hier alles absammle, was hier verschimmelt ist und ein bisschen zurückschneide, dann macht die sich nochmal?
Genau, das wäre die Sache jetzt. Im Frühjahr kann man das ruhig schon machen, dass man einfach guckt, ist sie insgesamt noch, der Stamm noch fest und nicht mit Fäulnis befallen, dann würde man die ganze Pflanze retten und durch Rückschnitt und Neutopfen mit neuem Dünger in der Erde oder mit neuer Kraft kann die Pflanze dann loslegen und es wieder rauswachsen. Oder aber sie ist tatsächlich am Stamm befallen, dann kann ich eventuell noch einen Kopfsteckling machen und kann quasi die Spitzen nochmal in Substrat stecken und mir eine ganz neue Pflanze daraus ziehen. Das ist beim Zitronenblatt manchmal sinnvoll, weil die unten so gerne sparrig wird. Kommt so ein bisschen dann auf die Neigung an, ob man Spaß an Jungpflanzenzucht hat. Und eventuell muss ich sie aber auch wegschmeißen, wenn der Haupttrieb befallen ist. Oft ist das bei überwinternden Basilikumpflanzen oder so Sachen, die schaffen es einfach nicht. Die werden einfach sehr schnell krank unter Lichtmangel und im Winter haben wir nun mal nicht so viele Lichtverhältnisse, die die Pflanze richtig gesund stehen lassen und früh abtrocknen lassen und dann passiert das schon mal.
Also ich muss gucken, wie sehen die Pflanzen aus, die überwintert haben? Jetzt rausräumen, ich brauche ja Platz für Neues.
Ja, nur muss man gucken, es gibt ja noch Nachtfröste. Wenn man die jetzt im Gewächshaus hatte, haben die ja vielleicht schon ein bisschen angetrieben. Also das heißt, die haben schon oben, die Spitzen sind schon weich geworden und wollen treiben. Deshalb muss ich immer noch aufpassen. Wenn es zu niedrige Temperaturen gibt, muss ich es eventuell über Nacht nochmal wieder reinräumen. Das ist das eine. Dann insgesamt, das Gewächshaus ist ja vielleicht auch, je nachdem, woraus es gebaut ist, ob es aus Glas ist oder ob es Eigenbau oder in einer Doppelstegplatte, das sind so zwei Plastikplatten, die in der Mitte einen Steg haben und einen Hohlraum dazwischen den beiden Platten haben, die besonders gut die Wärme halten. Man hat ja vielleicht auch mit Styropor außen verkleidet, um das Gewächshaus noch wärmer zu halten. Also erstmal alles, was Licht wegnimmt, raus und diese Doppelstegplatten einmal untersucht. Da ist nämlich gerne in dem Hohlraum schon mal über Winter Wasser reingekommen und dann kann sich da auch so grüne Algen drin bilden. Muss man das einmal ausspülen. Also versuchen, dieses Algenzeug, was sich auch auf Folie bildet, einfach mal runterzuschrubben, damit wirklich auch die ganze Intensität der Sonne dann genutzt werden kann und vielleicht auch von da aus keine Schädlinge auf die Kulturen kommen können. Glas einfach normal reinigen einmal. Ja, und insgesamt alle alten Pflanzen, Reste, Substrate, die irgendwie alt abgetragen sind, raus. Der Boden grundsätzlich muss nicht erneuert werden, aber er braucht natürlich eine Aufdüngung, wenn man direkt im Boden vom Gewächshaus ackert. Ja, da würde sich guter Kompost anbieten. Wenn man hat, geht natürlich auch eine Pflanzerde. Wenn man es besonders deftig will, dann nimmt man auch eine Gemüseerde oder eine aufgedüngte Blumenerde. Wobei man jetzt ja noch nicht so viel ins Gewächshaus pflanzt. Eventuell hat man ja sogar noch Salate da drin stehen oder Spinat, Feldsalat, Spinat. Das läuft jetzt aus langsam im Gewächshaus, wenn man es im Winter genutzt hat. Es könnten ja schon die nächsten Kulturen von Salat und Kohlrabi reingepflanzt werden.
Also ich halte nur noch mal kurz fest. Ich muss aufräumen, gucken, was noch rein und rausgetragen wird, Fenster putzen und Boden aufdüngen.
Genau.
Dann hast du jetzt hier schon eine ganze Batterie von Pflanzen mitgebracht, die ich jetzt schon aussäen könnte.
Ja, also ins Gewächshaus kann auf jeden Fall schon rein Salat, Kohlrabi, Zwiebeln können schon gesät werden. Es gibt einige Schnitt- oder Asiasalate, die da rein können. Spinat geht immer noch, da muss man gucken, dass man die Sorten bekommt, die um die Jahreszeit dann richtig sind. Man fängt schon ein bisschen mit Schwarzwurzeln an, Pastinaken, die können aber auch schon ins Freiland, also da braucht man gar nicht unbedingt das Gewächshaus. Kohlsorten können vorgezogen werden im Gewächshaus, wenn man die Temperatur halten kann im Gewächshaus, also wenn es zu wärmen wäre, sodass kein Frost mehr reinkäme ins Gewächshaus, dann könnte man natürlich auch toll Sellerie vorziehen. Wird dann nochmal kalt in dem Jungpflanzenstadium, dann schießt er meistens und bildet keine Knolle, das ist so der Nachteil, also ist ein bisschen frickelig mit Sellerie. Und wenn man tatsächlich schon ein richtig warmes Gewächshaus hätte, also was irgendwie mitgespeist wird über den Wärmekörper, dann könnte man auch schon wärmere Sachen aussäen. Dann könnte man tatsächlich mit Auberginen oder Paprika schon anpflanzen. Die mögen gern Temperaturen beim Keimen von so 20 Grad bis 25 Grad, das hieße schon, dass es wirklich sehr warm ist.
Und ich muss ja säen, wenn ich diese Pflanzen möchte, weil kaufen kann ich die ja noch nirgendwo als Pflanze.
Richtig. Allerdings kann man die natürlich dann im April, Mai gut kaufen. Also nur, wenn man besondere Sorten haben möchte oder sein eigenes Saatgut verwendet, dann kann man das tatsächlich jetzt schon anfangen zu ziehen. Also bei Paprika und Auberginen, die haben eine sehr lange Zeit, bis die überhaupt ans Blühen kommen und die wachsen langsam. Da macht das Sinn, möglichst früh auszusehen. Geht natürlich auch in der Wohnung mit einem Mini-Gewächshaus auf der Fensterbank oder auf der Heizung mit einem mit Plastik überzogenen Topf kann man das auch machen. Dafür brauchen wir jetzt nicht ein riesen Gewächshaus.
Hier haben wir so eine schöne Box.
Das ist ein Fensterbrett-Gewächshaus, also ein Mini-Gewächshaus, bestehend aus einem durchsichtigen Glasdeckel oder Plastikdeckel. Günstigstenfalls auch mit einer Dachlüftung drin. wenn es so, ne? Aber es geht auch einfacher. Und unten drunter eine wasserdichte Schale und da kommt die Erde rein und wird drauf gesät. Das ist aber schwieriger zu gießen, weil das Wasser ja nicht ablaufen kann. Und von dem her werden dann da Schalen reingestellt, in die gesät wurde.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Aussäen und Vortreiben?
Ja, Vortreiben sagt man eigentlich dazu, wenn man beim Chicorée zum Beispiel schon eine Wurzel hat, aus der etwas wächst. Oder wenn man eine Pflanze, wie die meisten Kräuter, die ziehen ja ein im Winter, also sind staudisch. Die würde man reinholen, damit sie einfach früher Blätter bekommen. Man könnte damit zum Beispiel, wenn man Schnittsellerie oder Knoblauch oder Schnittlauch, Schnittknoblauch oder Petersilie hätte, noch vom Vorjahr im Topf, dann holt man die einfach früher ins Gewächshaus. Das ist Vortreiben. Also man versucht quasi frühzeitig Wärmelicht an die Pflanze zu bekommen, damit die einfach schon schneller austreiben, damit ich schon mal was zu ernten habe. Und Aussehen ist, wenn man tatsächlich aus dem Samenkorn eine Pflanze zieht. Beim Aussehen gibt es halt die Unterscheidung, sät man sie in den Endtopf oder direkt ins Freiland. Oder aber sät man sie in Vorschalen, also quasi, dass man sie später pikiert. Das klappt im Gewächshaus recht gut mit diesen Vorschalen, weil man hat ja nicht viel Platz zur Verfügung, wenn man viele Kulturen da drin vorzieht. Und wenn man einfach in eine Saatschale erstmal es vorzieht und dann später einfach die Pflanzenmenge, die man dann braucht aus dem vielen Saatgut, was meistens aufgelaufen ist, rauspikiert und in Töpfe setzt, dann kann man es eher steuern, wie viel Platzbedarf man braucht. Ja, bei den Frühjahrsaussaaten muss man wirklich darauf achten, es gibt schon bei Salaten, Spinat, Möhren, Kohl gibt es immer wieder Sorten, die für den Sommeranbau oder für das Frühjahr sind und welche, die für den Herbst- oder Winteranbau sind. Also da wirklich auf die Packung gucken. Nicht jeder Porree möchte früh ausgesät werden oder nicht jeder Spinat, der geht dann schossen, wenn er zur falschen Zeit ausgesät wird. Also da wirklich immer gucken. Es gibt nicht umsonst so viele verschiedene Sorten oft im Saatguthandel.
Welches Gemüse ist auch vielleicht für Anfänger ganz gut geeignet oder hat so ein bisschen Wachsgarantie?
Ja, also Ich muss dazu sagen, dieses Gewächshaus ist schon über 10 Jahre her und damals waren die Sommer auch noch nicht so verlässlich, fand ich. Also von dem her, da waren Tomaten einfach toll aufgehoben im Gewächshaus, die hatten ein Dach über dem Kopf. Da waren Sachen, die Wärme brauchen, also wie Gurken, wie Paprika, die waren also wirklich schön im Gewächshaus, weil man sich einfach darauf verlassen konnte, die blühen und fruchten und das ist nicht so, dass man am 1. Juni nochmal einen Kälteeinbruch kriegt, die Schafskälte und dann fallen einem die Blüten ab, die vielleicht schon dran sind an den Paprika oder solche Sachen. Heute würde ich denken, ein Gewächshaus bringt natürlich auch Erntesicherheit. Also gerade im letzten Sommer war es ja so, dass es viel geregnet hat. Wer da kein Dach über den Tomaten hatte, hatte natürlich mit der Braunfäule vielleicht Probleme. Also es ist eigentlich so eine Risikostreuung oder dass man einfach auch wärmeliebende Pflanzen. Heute würde ich mal sowas ausprobieren, ja, wie eine Okra, also dieses Malvengewächs, was man im Indischen viel isst, oder viele Auberginensorten gibt es, Peperonis oder einfach was Wärme braucht und wirklich stabile Wärme, was aber gleichzeitig vielleicht ja auch schwer zu bekommen ist. Also es ist schon intensiver, so ein Gewächshaus, und deshalb finde ich, ist dieser Gewächshausplatz auch kostbar und da kommen dann eher so Sachen rein, die ich sonst nicht im Freiland ziehen kann.
Also ich würde jetzt niemals eine Kartoffel oder sowas in ein Gewächshaus setzen, oder?
Würde ich auch nicht. Es gibt tatsächlich Leute, die am Anfang schon ihre Kartoffeln vortreiben. Deshalb habe ich einen Eierkarton mitgebracht, also um einfach zu zeigen, man kann auf diesen Eierkartons ganz wunderbar die Kartoffeln einfach aufrecht hinstellen und kann die dann einfach schon ein bisschen vortreiben lassen. Die bilden dann Augen und dann kann man sie besser setzen später. Aber um jetzt eine Kartoffel im Boden, dafür ist sie dann auch zu anfällig. Also das ist eigentlich eine klassische Pflanze, die auch im Freiland gut kommt.
Und dann hast du schon gesagt, ich kann mit so einem Gewächshaus, egal jetzt aus Glas oder aus Kunststoff, mich so ein bisschen schützen vor den Launen der Natur, also vor einem frühen Frost oder auch vor Regen, der mir auf die Tomaten klatscht. Auf der anderen Seite ist natürlich so ein Gewächshaus selber eine Ausnahmesituation, weil wenn da die Sonne drauf scheint, da wird es ja wahnsinnig heiß. Und auch gerade jetzt schon im Frühjahr, wir haben jetzt gerade den Fall, nachts sind noch Minustemperaturen, tagsüber wird es 18 Grad. Das ist ja auch für so eine Pflanze echt eine Ausnahmesituation. Im Gewächshaus wird es ja noch viel heißer.
Ja, deshalb ist wichtig, dieses Gewächshaus muss auf jeden Fall gut lüftbar sein. Im Sommer kann man die Türen offen stehen lassen, aber jetzt will man ja vielleicht nicht jeden Morgen raus, immer wieder aufmachen, zumachen abends. Also wichtig ist, dass die Luftfeuchte irgendwann nicht zu hoch ist, sonst gibt es eben bei warmen Temperaturen gerne Pilzbefall. Das Gewächshaus sollte wirklich im Licht stehen, weil man will ja gerade die Sonnenintensität nutzen. Man will ja die Wärme haben, aber im Sommer ist das natürlich ein Problem, weil einfach es zu heiß da drin wird. Das heißt also, im Sommer müsste man schattieren. Jetzt stellt sich die Frage, macht man das Gewächshaus direkt unterm Baum, aber dann hat es im Frühjahr, selbst wenn es Laubbaum ist, immer noch zu wenig Licht. Vielleicht auch an Tagen, wo gar nicht die Intensität so da ist, im Sommer dann. Profis machen das mit Schattierfarbe. Das ist einfach ein Anstrich, der draufkommt und der sich nachher eigentlich mit dem Regen immer weiter abwäscht, bis er dann im Herbst nicht mehr drauf ist. Es gibt aber auch, dass man aus dem Jagdbedarf Netze oder einfach Tuche oder ein Vlies einfach im Sommer drüber zieht, sodass ein bisschen Schattiereffekt da ist. Gleichzeitig wird die Wärme aber trotzdem noch stabiler sein als im Freiland. Ja, beim Lüften, da gibt es die Möglichkeit, da gibt es so Klappfenster, die oft an den Gewächshäusern dran sind. Da sollte man wirklich nicht sparen, einen hydraulischen Lüfter, der bei Wärme eine Flüssigkeit in sich beherbergt, die sich ausdehnt und der von ganz alleine bei Wärme quasi das Dach hochschiebt, weil man dann nicht dauernd hinrennen muss und immer gucken muss, ist es schon zu viel Feuchtigkeit, ist es schon zu hoch mit der Temperatur. Also quasi so eine automatische Lüftung, die man mitkauft. Die sind auch nicht so teuer, meine ich. Rechnet sich auf jeden Fall, dass man nicht dauernd sein Gewächshaus im Blick behalten muss.
Könnte ich nicht auch ein Gewächshaus auf Rädern nehmen, dass ich immer ein bisschen hin und her schiebe?
Ja, das wird dann aber eher so in der Tunnelrichtung laufen, weil ein Gewächshaus ist ja schwer. Also von dem her, es drückt sich halt auch an den Boden rein. Aber mit Folie ist sowas gängig oder gibt es tatsächlich auch im Anbau. Aber das kann man natürlich auch im Garten machen, dass man einfach so eine Haube sich bastelt, die vielleicht gar nicht so hoch ist und die wandert dann. Und dann kann man auch einfach abdecken, zack, und dann sind die Pflanzen tagsüber draußen, zack, abends wieder drauf. Das geht auch. Ist natürlich ein bisschen arbeitsintensiv. Und man muss aufpassen, auch sowas fliegt gerne weg. Also von dem her Erdanker oder irgendwelche Sandsäcke, Steine, irgendwas so drauflegen, dass das Ganze stabil bleibt, auch bei Wind.
Also ich muss schon drüber nachdenken, allein jetzt über das Lüften, wie ich das organisiere. Ich muss mich drum kümmern. Und du hast eben gesagt, es lohnt sich eigentlich nur so ein Gewächshaus, wenn es eine einigermaßen Größe hat. Wie groß müsste das denn sein, deiner Meinung nach?
Also wenn man wirklich Südfrüchte drin anbauen möchte, Honigmelonen, Wassermelonen, Gurken, dann sollte man schon in der Mitte stehen können. Also die Firsthöhe sollte dann schon so 2 Meter sein. Je mehr Raum ist, desto besser das Klima und je besser dann auch noch lüftbar, ja, desto optimaler.
Und gießen muss ich ja auch noch.
Richtig, gießen muss man auch. Man muss gucken, also dass man eventuell im Sommer, wenn es sehr trocken lange Zeit bleibt, dass man durchdringend wässert, weil es ist oft in tiefe Ebenen auch trocken geworden. Also wir merken es an den Folientunneln, die wir über dem Freiland haben. Wenn die einfach 3-4 Wochen auf einem Fleck stehen, dann ist er auch nach 30 cm Tiefe im Boden keine Feuchtigkeit mehr. Das geht sehr schnell, dass das durch die kleinen Kapillaren nach oben transportiert und verdunstet. Deshalb muss man sehr intensiv manchmal auch wässern, was man gar nicht so denkt. Also von dem her ist es wirklich eine ganz aride oder wasserarme Zone, in die man immer wieder Wasser einbringen muss. Es muss einem bewusst sein. Und wenn ich Salate habe, die natürlich viel Wasser brauchen, eine große Blattoberfläche haben, dann muss ich die mal gießen, ordentlich. Und wenn ich Tomaten auch in der Höhe habe, wo auch viel Blätter dran sind oder so, die sind zwar aus trockenen Gebieten, aber die wollen natürlich auch Wasser. Also es muss einem bewusst sein. Man kann natürlich Tröpfchenbewässerung legen, das wäre dann noch intensiver. Also mit mehr Technik verbunden, mit mehr Energie und Einsatz von finanziellen Mitteln.
Und wenn wir jetzt mal aufs Klima gucken, also der letzte Sommer, der ging ja einigermaßen von den Maximaltemperaturen. Aber wenn wir Richtung 40 Grad steuern, kriege ich das hin? Oder steigen dann die Pflanzen auch irgendwann mal aus? Dann wird es ja richtig,
genau,
60,
also 70 Grad. Wir merken Grad. Das schon. Wir konnten in den Sommern teilweise ab 11 Uhr gar nicht mehr in den Gewächshäusern arbeiten. Das ist natürlich die Temperatur, aber dann in Verbindung mit der hohen Luftfeuchte, die einen schwer atmen lässt. Oder dann, wenn wirklich die Pflanze auch ans Glas kommt, wenn man zu dicht pflanzt, dann kriegt die auch Verbrennungen ganz schnell. Also die braucht auch wirklich Luft um sich rum. Und da hilft natürlich dieses Schattieren dann nur. Also, oder man stellt tatsächlich von außen eine Wand davor, die es seitlich dann irgendwie vor Sonne schützt. Aber dieses Schattieren, das muss man sich bewusst sein, das sollte eine Maßnahme sein. Dass man die Möglichkeit hat, irgendwas einzuziehen. In den professionellen Gewächshäusern sind das Tuche, die von oben dann über die Kulturen gefahren werden, die einfach was wegfiltern.
Das heißt, wenn ich ordentlich ernten will, dann sollte ich im Sommer nicht in Urlaub fahren.
Doch, aber einen guten Gießdienst installieren.
Ja, und einen Beschatter.
Nein, der Beschatter, das kann man ja wirklich durch Start. Also da kann man einfach, wenn man weiß, man fährt immer im August in Urlaub, das ist die Haupthitzezeit, dann muss ich auf jeden Fall mein Gewächshaus vorher beschatten. Diese Beschattungsnetze, die Jäger gerne für ihre Hochstände benutzen, oder die Schattierfarbe, die lässt immer noch so viel durch, dass es trotzdem sehr hell ist. Und meistens sind ja auch die Seitenwände durchsichtig, von daher kommt von der Seite auch genug rein. Und sei es nur die tiefliegende Sonne, aber die Mittagssonne, die wird gebremst.
Und wenn ich eins hätte, was ich schieben kann, könnte ich es dann auch unter den Baum schieben, weil ist ja dann dasselbe.
Ja, aber die Pflanzen, die im gewachsenen Boden sind, kriegt man ja nicht mit.
Ah, ja.
Also so, also dann gar nicht mal hinterher. Ja, das geht.
Und du hattest ja am Anfang schon angedeutet, dass vor 10 Jahren, als du aufgehört hast, die Sommer noch andere waren. Also heißt das auch jetzt mit dem Klimawandel, kommt man eventuell generell ganz gut auch ohne Gewächshaus aus?
Ja, das kann man wieder nicht so statisch sagen. Das ist genau die Sache. Es ist halt unplanbarer geworden in meinen Augen. Ich muss gucken, dass ich die Möglichkeit habe, Tomaten auch unter ein Dach zu bekommen, wenn ich unbedingt Tomaten ernten will. Warme Pflanzen, ich habe die Möglichkeit, ab und zu schon mal eine Melone, eine Wassermelone aus dem eigenen Freiland zu ernten. Aber wenn ich das jetzt wirklich dauerhaft möchte, dann brauche ich eigentlich ein Gewächshaus. Und um diese Risikofaktoren zu minimieren, kann man ein Gewächshaus, wenn man Platz hat und Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, auf jeden Fall sich leisten.
Dann gucken wir doch mal, du hast ja hier auch noch schöne Sachen mitgemacht. Eine Olivengurke zum Beispiel, was ist das denn?
Diese kleinen Gurken, die ja gar nicht mit der Gurke verwandt sind, aber sieht aus wie eine gestreifte, längliche, kleine Olive und knackt wie eine Gurke und ist innen drin sehr saftig, ein bisschen säuerlich. Die mag es halt auch warm. Also letztes Jahr haben wir die im Freiland und im Gewächshaus gehabt und da war einfach im Gewächshaus deutlich mehr zu ernten. Allerdings muss man die Sachen, die gerne kriechend sind, wie Gurken und Olivengurken, wirklich hochleiten im Gewächshaus. Weil wenn die auf dem Boden lang kriechen, dann haben die doch sehr schnell mit Bodenpilzen zu tun, faulen. Oder aber man findet die Früchte gar nicht und die Früchte verfaulen. Auf jeden Fall kann man das mal pflanzen.
Das heißt ja auch, wenn man jetzt mal auf die Olivengurke guckt, dass man das Gewächshaus dann dafür nutzt, was besonders ist, was man sonst nicht so durchkriegt.
Genau. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel auch Kalebassen im Gewächshaus gemacht. Nun haben wir den Vorteil, dass unser Folientunnel natürlich über 2,50 Meter Fürsthöhe hat. Also von dem her konnten wir die wunderbar oben langführen. Das war ein ganz toller Teppich. Das hat ganz schöne, lange, gerade Hälse gegeben und schöne, bauchige Flaschen unten drunter. Aber das kann man natürlich nur, wenn man riesigen Platz hat, weil die brauchen schon etwas Platz. Also wenn man wirklich was zum Essen produzieren möchte, dann ist davon abzuraten, so etwas Intensives mit reinzupflanzen wie Kürbis oder in dem Fall Kalebassen. Kalebassen brauchen ein bisschen mehr Wärme als normale Kürbisse. Ähnlich ist es bei dem Paprika. Also bei dem Paprika habe ich jetzt die Jalapeno mitgebracht oder die Habaneros. Die sind meistens auch, also alle scharfen Paprika brauchen wieder einen Tick mehr Wärme oder dann extrem die Chilis, die Baumchilis. Die wollen wirklich tatsächlich Gewächshaus rund ums Jahr. Und dann muss es vielleicht auch ein geheiztes Gewächshaus sein oder ein frostfrei gehaltenes Gewächshaus. Und das ist natürlich was, was man jetzt nicht so im Freiland ziehen kann. Die letzten Jahre gingen mit Paprika einigermaßen im Freiland. Es gab Jahre, wo es super ging und letztes Jahr ging es so. Ja, es ging, aber es war jetzt nicht super.
Aubergine auch eine gute Gewächshauspflanze?
Ja, auf jeden Fall, weil die einfach auch langsam wachsend sind und damit man wirklich Früchte erntet, ist es im Gewächshaus deutlich ergiebiger.
Du bist ja so eine Ausprobiererin. Was hast du da mal so ausprobiert, was dir besonders viel Freude gemacht hat?
Also wirklich schön war, dass man wirklich von den Paprikas einzelne überwintern konnte. Da sind zum Teil Hälften von dem Strauch gestorben, aber die andere Hälfte ist bestehen geblieben. Und ich konnte viel früher blühende Paprikasträucher haben. Ich musste die nicht mühsam wieder anziehen. Das klappt bei den Glockenpaprika ganz gut. Also das geht wirklich nur mit Gewächshaus oder eben reinholen ins Warme. Dann finde ich im Gewächshaus immer noch toll, dass man es fast rund ums Jahr nutzen kann und das sollte man sich auch echt nicht entgehen lassen, dass man einfach Spinat, Feldsalat, Postelein, diesen Winterportulak und der Winterportulak setzt sich wunderbar selbst aus, der kommt im nächsten Jahr auch garantiert wieder, über den Sommer sieht man nicht, weil er weg ist und dann kommt er wieder und man erntet immer noch was aus dem Gewächshaus. Also selbst die Vogelmiere, die sich im Gewächshaus bildet, könnte man ja theoretisch als Salatpflanze essen. Das finde ich schon spannend, weil wenn nichts im Winter ist, dann ist immer noch das da. Ja, und eher so schockend finde ich im Gewächshaus, dass doch die Krankheitenkapazität, also seien es Blattläuse, nachher weiße Fliege oder eben bei Schlechtlüften auch Botrytis, Grauschimmel, doch echt immer ein Thema ist. Also man muss viel, viel mehr darauf achten, weil Nützlinge gar nicht hinterherkommen im Gewächshaus.
Wie sieht es denn aus mit Schnecken?
Schnecken, wenn man die einmal im Gewächshaus hat, auch, aber grundsätzlich beim neuen Gewächshaus sind sie natürlich gar nicht da. Und wenn man früh genug mit Schneckenkorn was macht, oder was sich immer lohnt im Gewächshaus, ist einfach mal ein Brett auszulegen und die Schnecken abzusammeln. Und wenn man das 2-3 Mal konsequent macht, ein Rhabarberblatt im Sommer oder einfach über den Winter auch einfach ein Brett und darunter versammeln sich die Schnecken und die absammelt, dann kriegt man das relativ schnell geregelt. Erstaunlicherweise haben wir auch festgestellt, dass Mäuse und Ratten sich dort auch wohlfühlen. Nun haben wir ein offenes Gewächshaus, wo der Fuchs auch durchläuft und das relativiert sich dann, also wir haben keine Plage, aber es ist schon so, dass man wirklich aufpassen muss, es ist natürlich warm und alles, was warm ist, auch Ameisen fühlen sich da wohler, da muss man schon drauf achten. Manchmal sind auch Eulenraupen ein Thema, über den Winter jetzt auch, also das sind die grünlichen Raupen, die man meistens findet, an der Stammbasis bei verholzten Pflanzen oder auch im staudigen Bereich, die muss man dann auch absammeln. Also man muss wirklich einen Blick drauf haben, es ist intensiveres Gärtnern. Wenn man wirklich vielleicht auch nur eine Kultur in einem Gewächshaus komplett zieht, dann lohnt es sich meistens auch, Nützlinge sogar zuzukaufen, auf den Schädling, den man erwartet, zugeschnitten.
Dann hast du hier das ganze Wurzelgemüse, das du mitgebracht hast. Also hier haben wir Schwarzwurzeln und Pastinake und Möhren. Das ist alles nur zum Aussäen gemeint und das kommt dann raus.
Also wenn es im Gewächshaus vorgezogen wird, dann sollte man sich bewusst sein, dass nach 2 Wochen schon die Feinwurzel ausgebildet ist. Also quasi die Wurzel, die später sich verdickt und das zu erntende Teil ist. Also das darf nicht in zu kleinen Töpfen vorgezogen werden. Also deshalb ist es manchmal sinnvoll, wenn man es schafft, es quasi Schnecken- und Beikräuter frei zu halten, es direkt ins Freiland zu säen, wenn man die Möglichkeit hat. Der Topfboden staucht sonst diese kleine Wurzel und dann kriegt man einfach sehr stumpfe, sehr kurze Wurzelgemüse.
Und dann haben wir noch einen dicken Topf Petersilie.
Genau, das ist quasi, um zu zeigen, dass man wunderbar vortreiben kann. Der steht jetzt seit 3 Wochen drin.
3 Wochen erst?
Genau. Und im Gegensatz zu dem, was draußen steht, ist der halt jetzt 3-mal so groß. Das ist tatsächlich
20 cm hoch, 20 cm breit, ist ein richtiger Busch.
Kann man ja schon wunderbar ernten, genau. Und wächst auch wieder nach, also ist eigentlich wirklich um 1-mal ernten quasi voraus.
Düngen?
Düngen, so wie die Pflanze es verbraucht. Zu viel würde mit der hohen Luftfeuchtigkeit und allem nur sehr mastiger, also sehr weiches Pflanzengewebe hervorbringen. Aber natürlich muss man, wenn man Ernte entnimmt, auch irgendwie nachgeben. Und da eben auch, bin der Meinung, mit organischen Substanzen kriegt man das besser hin als mit schnell verfügbaren mineralischen Düngern. Sparsam, aber nachdüngen muss man schon.
Und ich habe mehr oder weniger immer denselben Boden, immer denselben Fleck. Was muss ich gucken, wenn ich dann im nächsten Jahr wieder Tomaten und Gurken mache? Muss ich dann mal die Seite wechseln oder wie mache ich das?
Ja, also das ist so ein bisschen so ein Ding, dass man ja dieses Gewächshaus immer für Spezialkulturen nutzt. Also gut ist wirklich, wenn man mehrere Kulturen hintereinander macht, die nicht miteinander verwandt sind. Deshalb auch diese Salate oder Spinate oder der Postelein oder auch der Feldsalat, die nicht mit den anderen Salaten verwandt sind und dann aber auch mit der Tomate gut kompatibel sind. Tomaten kommen sogar ganz gut 2-3 Jahre hintereinander mit sich selbst klar. Allerdings gibt es gerade bei Gurken oder bei Melonen oder auch bei Tomaten mittlerweile die Möglichkeit, mit den veredelten Tomaten. Die stehen auf Unterlagen, also auf Wurzeln, die ein bisschen robuster sind und die besser mit dieser Nachkultur klarkommen. Allerdings sollte man es auch nicht übertreiben, gerade bei so fäulnisanfälligen Sachen wie Melonen und Gurken. Da sollte man vielleicht mal die Seite im Gewächshaus wechseln oder sich fest vornehmen, da nehme ich das hin, da das. Oder vielleicht setze ich auch mal ein Jahr aus und mache einfach nur meine Kübelpflanzen da rein. Ne? Also so, man kann einfach so ein bisschen spielen, aber man sollte schon im Kopf haben, klar, es ist für die Tomaten vielleicht angeschafft, aber wenn ich immer nur Tomaten reinmache, muss ich auch damit rechnen, dass sie irgendwann vielleicht schwächer im Wuchs sind. Beim Wuchs vielleicht noch, oft hat man, dass die Pflanze irgendwann im Herbst dann tatsächlich oben anstößt. Also dieses Anstoßen ans Glas ist nicht so gut. Erstens eben wieder, weil sich da das Wasser hält, also quasi für Pilze und Schädlinge gutes Klima. Und deshalb sollte man frühzeitig daran denken, irgendwann zu entspitzen, auch bei Gurken. Da gibt es ja häufig die Empfehlung, dass man den Haupttrieb einfach einkürzt und wieder, wenn die Seitentriebe austreiben, die auch wieder nach zwei Knospen oder zwei Fruchtansätzen auskneift. Das macht Sinn im Gewächshaus, dass man die ganze Pflanze etwas kompakter hält, dafür aber wirklich in der Hauptertragszone hält, also gar nicht so viele Seitentriebe und so zulässt. Beim Tomaten ist das Entgeizen da wirklich dann doppelt wichtig.
So, jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, was kommt rein ins Gewächshaus. Könnte ich denn auch die Außenwand nutzen und dann was davor stellen?
Ja, mit der Außenwand, in dem Moment, wo ich was davor stelle, nehme ich mir natürlich Lichteinfall. Das Gewächshaus an sich hat den Hauptzweck Lichteinfall. Und das muss man sich immer bewusst machen. Alles, was man davor stellt, und sei es auch nur für kurz oder ein Wasserfass oder sonst was, was man hinräumt, das räumt man so, dass es möglichst wenig Licht wegnimmt. Also das ist ein Ort, wo wirklich das Licht im Vordergrund steht. Und deshalb ist alles, was man von außen davor pflanzt, lichteinschränkend.
Wie bette ich das einigermaßen schön ein im Garten? Man sieht ja manchmal ein Gewächshaus, auch in Kleingartenkolonien, die stehen dann so ganz frei auf dem Rasen oder so. Schön ist das ja nicht. Aber könnte ich da was drumherum pflanzen? Entweder ein paar Stauden, die blühen, oder die müssen ja nicht so hoch sein. Oder auch so ein paar Gemüsepflanzen, sodass das nicht so wie so ein Solitär steht.
Grundsätzlich ist das schön, wenn das von außen bepflanzt wäre oder wenn da ein Beet wäre. Aber wenn man eine seitliche Lüftung hat, dann kommt natürlich Beikräuter oder auch Schädlinge, aber auch Nützlinge kommen dann ins Gewächshaus quasi von diesen Kulturen rein. Also wenn es verwandte Arten sind, die drinnen und draußen gezogen werden, dann sollte man schon einen kleinen Abstand zum Gewächshaus wahren. Je kleiner das Gewächshaus, desto eher muss es freigehalten werden im Sinne von, dass nicht noch das bisschen Licht, was da gefangen wird, dann irgendwie
genommen haben. Bei Gewächshaus denkt man ja automatisch immer an Obst und Gemüse. Um Blumen vorzuziehen, würdest du da auch ein Gewächshaus nutzen?
Kann man natürlich machen, klar. Kann man auch alles verfrühen mit. Es gibt aber eigentlich auch so eine ganze Menge Blumen, die wunderbar zu kultivieren sind im Fensterbrettgewächshaus oder einfach auch im Freiland. Es gibt Zweijährige, die man einfach im Herbst schon vorsät oder die man im frühen Jahr vorzieht. Ich hatte hier auch was mitgebracht. Klar kann man natürlich früher mit Calendula, also mit Ringelblume oder auch mit Kräutern anfangen auszusehen. Wenn man das Gewächshaus für Blumen, Zierpflanzen quasi nutzt, dann kann man natürlich auch seine Geranien da drin wunderbar überwintern oder vielleicht andere Knollen, Begonien, alles Mögliche können da eigentlich auch rein, Fuchsien, wobei die vielleicht sogar ein bisschen mehr Kälte auskönnen. Das kann man natürlich machen.
Wir können jetzt natürlich keine ausführliche Materialempfehlung geben, aber wenn jetzt jemand darüber nachdenkt, soll ich mir ein Gewächshaus zulegen? Welches sind die Fragen, die man für sich klären muss? Also Richtung Größe, Material und auch technische Ausstattung.
Es sollte auf jeden Fall eine ordentliche Tür dran sein und eine ordentliche Lüftung. Das muss auf jeden Fall sein. Das ist ein Grundstandard. Sonst ist so ein Gewächshaus meistens nur Frust. Und ob es dann Glas, Acrylglas oder diese Doppelstegplatten wird, das liegt auch daran, ist eine Kostensache, ist eine Verfügbarkeitssache, ist natürlich auch dem geschuldet, wie groß kriege ich es, baue ich selber, baue ich nicht selber. Je stabiler der Rahmen ist, desto eher ist es natürlich auch gegen Wind und Unwetter gefeit, aber es kann natürlich auch was gegenwehen und dann ist da trotzdem vielleicht die Folie kaputt oder das Glas dann kaputt. Soll es beweglich sein oder nicht und was will ich im Endeffekt? Wie hoch werden meine Pflanzen, die ich da reinstelle? Am Anfang ist der Baumchili ja noch klein, aber wenn ich den jetzt irgendwie über 5 Jahre da drin überwintern will, irgendwann ist er halt so groß, dann ist ein kleines Gewächshaus auch nicht mehr ausreichend.
Und ich muss auch ehrlich zu mir selber sein und gucken, was für ein Gärtnerinnen-Typ bin ich. Also ist wirklich eher was für Kümmerer, oder?
Ja, es ist ein bisschen was für Kümmerer, genau. Und für Leute, die vielleicht auch noch das letzte Quäntchen Ernte ausgeizen wollen. Also wirklich da noch unheimlich was rausholen wollen.
Worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, ist so ein kleines Gewächshaus auf dem Balkon. Das sind ja oft mehr so Regale. Wofür kann ich die nutzen?
Ja, es ist ähnlich. Also wenn ich da jetzt einfach nur ein Regal und Folie drüber, wäre ja schon quasi wie so ein Mini-Gewächshaus, wenn es denn dicht ist. Das kann ich natürlich auch zum Vorziehen benutzen oder eben dann auch zum Überwintern oder zum länger Wärme halten. Ich habe tatsächlich auf dem Balkon, ich habe auch schon in so einer Art Hochhaus gewohnt kurz. Ich wollte unbedingt meine Gurkenpflanzen haben und dann habe ich schon von der Kälteseite her tatsächlich eine Folie vorgespannt. Es war kein komplett so geschlossenes System, aber es hat natürlich die Wärme gehalten und ich habe auch vom Balkon gute Gurken geerntet. Hauptsache, ich habe sie hochgeleitet, ich habe die Abstände gut eingehalten, den wärmsten Platz für die organisiert. Das ist schon wichtig. Es geht. Man kann auch auf dem Balkon tatsächlich Gemüse ziehen und auch Südfrüchte.
Vielleicht im kleinen Hochbeet gibt es ja mittlerweile für den Balkon oder auch in Töpfen.
Genau, das kann man machen. Und dann eben vielleicht auch wirklich, weil es so exponiert ist, vielleicht auch ein bisschen schattiger auf dem Balkon manchmal oder so, dann tatsächlich ein bisschen später vielleicht, nicht ganz so früh im März, also gerade mit den Südfrüchten, das funktioniert dann nicht, aber grundsätzlich als Wind- und wärmeren Klimabereich kann man das schon nutzen.
Dann sage ich Dankeschön, Gärtnermeisterin Dagmar Hauke. Ich hoffe, es waren ein paar Tipps für Gewächshausgärtnerinnen und Gärtner und alle, die es noch werden wollen, dabei. Und an dieser Stelle nochmal ein Riesendank an Marco Büttgenbach, den Gründer und Leiter der Alexianer Klostergärtnerei. Er hat Ende Februar seinen Abschied hier gefeiert und ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte, wie wir vor fast 10 Jahren einfach mal hier in die Gärtnerei spaziert sind und gefragt haben, dürfen wir die Gärtner und Gärtnerinnen einmal im Monat von der Arbeit abhalten und einen Podcast mit ihnen machen. Er hat sofort genickt, war dabei und daraus hat sich nicht nur eine jahrelange Zusammenarbeit entwickelt, sondern auch eine Freundschaft. Und wir werden Marco Büttgenbach sicherlich auch hier im Gartenradio wieder hören. Dann sage ich jetzt auch Danke an alle Hörerinnen und Hörer für ihre Unterstützung, fürs Abonnieren und Weitersagen und vor allem fürs Hören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Blauohr-Honigfresser. Gartenradio Ausblick.
Beim nächsten Mal sind wir in Uslar zu Gast bei dem Engländer Frank Byron. Der hat schon als kleines Kind gelernt, Trockensteinmauern zu bauen. Heute ist er Mitglied der Dry Stone Walling Association, hat sein Handwerk perfektioniert und hat es von Großbritannien mit nach Deutschland gebracht, wo er Sand- und Kalkstein, Fund- und Felssteine in jeder Form und Größe Stein für Stein zu Mauern und Treppen komponiert, könnte man sagen, und einen Lebensraum für Mensch, Pflanze und Tier schafft. Und uns wird er erzählen von Steinen, von historischen Mauern und wie man vielleicht selber so eine Trockenmauer hinbekommt.